Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei Echtgeld TV zum Monatsende. Ein Blick ins Depot. Der kann ja einmal im Monat nicht schaden. Ein Blick auf eine Tabakaktie, die irgendwie etwas nachgelassen hat. Dann ein Blick auf zwei Top-Performer. Einmal der aus dem letzten Monat mit einer klitzekleinen Ärgerlichkeit. Dann der Top-Performer des Jahres, eine Aktie, die ich eigentlich gar nicht haben wollte. Und etwas zu einem Rohrkrepierer im Depot, eine Aktie, die ich unbedingt haben wollte, aber die uns Anleger dann gar nicht mehr haben wollte. Das alles heute bei Echtgeld TV mit mir, heute alleine, aber natürlich mit dem Disclaimer, wie immer mit Christian.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Und dann lege ich doch mal direkt los mit dem Blick ins Depot hinein, also in die zwei Depots, die ich im Moment gerade habe bei Scalable, nämlich einmal den neuen Scalable Capital Broker, wo 15.000 Euro einigermaßen zeitnah in Private Equity investiert werden, denn damit geht's ja jetzt los. Das haben wir aber zum heutigen Tag nicht so kurzfristig geschafft. Und zum anderen natürlich der Blick in das mit 310.000 Euro bestückte Depot, wo es in den letzten Tagen natürlich auch zu dem einen oder anderen Ereignis kam. Vor allen Dingen ist dabei in den letzten Tagen, Wochen und auch Monaten einiges reingekommen. Hier mal eine Übersicht aus der Scalable Broker Ansicht mit den ganzen Dividenden, die so reingekommen sind. Und dank der Exportfunktion, die ihr dann dafür nutzen könnt, euch das Ganze entweder in Excel oder in einem Google Sheet anzulegen, sieht das Ganze dann dergestalt aus, dass in diesem Jahr mir bisher, also bisher zum 27.05.2025, etwa 2.500 Euro an Dividenden zugeflossen sind. Das Ganze dann natürlich auch unterstützt durch Tabakwerte. Auch eine Hyundai-Aktie, über die ich heute sicherlich noch reden werde, ist dabei. Altria mit einem mittlerweile dreistelligen Ausschüttungsvolumen, wobei man da auch sagen muss, die Position ist ja auch nahezu fünfstellig. Und so geht's dann die Monate über durch und wir sind quasi in der High Season. Und so gestaltet sich das Ganze. Eine weitere Übersicht, die ich zu dieser Ausgabe euch nicht vorenthalten will, ist die Insight-Funktion, wo man sich anschauen kann, was eigentlich im gesamten Zeitraum an Rendite in Euro erwirtschaftet wurde. Hier also so etwa 65.000 Euro. Man sieht vor allen Dingen in den letzten Monaten, dass es durchaus bewegte Monate waren, die sich da so abgespielt haben. Also es ging dann los im Dezember mit einer relativ entspannten Übung, aber dann plumpste das Ganze dann eben doch ganz gehörig ins Minus. Ausgehend von dem Wert von vor 6 Monaten ging es vom Höhepunkt bis zum damaligen Zeitpunkt bei 12.793 Euro Kursplus. Seit dem hier gewählten Startzeitpunkt vor 6 Monaten am 26. November um 12.000 Euro nach oben. Aber dann ging es insgesamt um 38.000 Euro nach unten auf ein Depot. Stand bei der Wertentwicklung von minus knapp 26.000 und mittlerweile hat sich das Ganze wieder dergestalt gedreht, dass von diesem Tiefpunkt ausgehend 41.500 Euro an Wertzuwächsen zu verzeichnen waren. Also das war dann mal so eine etwas anstrengende Phase, wo es dieses alte Bonbon ja auch gibt. Wer Aktien nicht hat, wenn sie fallen, er hat sie eben auch nicht, wenn sie steigen. Teilweise ja bei mir dann auch abgesichert durch Hebelgeschäfte, also durch Knockout-Produkte, die ich zum Hedging von einem Portfolio einsetze. Immer in Abhängigkeit von der 200-Tage-Linie. Auch dazu gibt es in der Echtgeld TV-Bibliothek 2 Sendungen, in denen ihr nachvollziehen könnt, wie man sowas am besten macht und wie man ein Hedging auch sehr, sehr einfach für sich gestalten kann. Ich mache das nicht in diesem Depot, weil mir das zeitlich dann immer etwas zu kritisch ist, das an dem entsprechenden Termin und zu dem entsprechenden Zeitpunkt zu machen. Vielleicht beim nächsten Mal dann einfach mit einer Live-Übertragung, in der ihr darüber informiert werdet, wie man dann sowas machen kann, wenn es wieder zum Zeitpunkt eines möglichen Hedges kommt. Ansonsten geht es dann hier weiter, dass man sich verschiedene Sachen anschauen kann, insbesondere auch in die Allokation reingucken kann. Da überrascht es kaum, dass Aktien mit 92% einigermaßen kräftig im Anteilsbesitz sind, 7% knapp in ETFs, 1% in Fonds und eine kleine Cash-Position. Das Ganze dann eben 100% in der Anlageklasse Aktien. Und wenn es um den Aktiensektor geht, dann ist das die Verteilung, die ihr euch anschauen könnt. Und in dem Moment, wo Basiskonsumgüter dann beispielsweise mal aufgeklappt werden, sieht man sofort, dass das Tabakportfolio hier entsprechend seine Wiedergabe findet. British American Tobacco, Imperial Brands, Philip Morris, Japan Tobacco und Altria sind hier die Top 5 Werte. Und danach kommt dann mit einigem Gewichtungsabstand auch die Froster-Aktie. Und all das ist ja auch zusammengefasst im Überblick des Depots, den ich mir ja so organisiert habe, dass ich diese Depotgruppen sehr, sehr gerne nutze. Und für die bestmögliche Übersicht geht ihr bei euch im Broker einfach auf den Button Seit Kauf und dann könnt ihr für die einzelnen Gruppen eben sehen, wie der aktuelle Stand ist. Also bei Tabakaktien im Moment 53.000, knapp 300 Euro und denen wohnt ein Kursgewinn inne von 37% oder 14.400 Euro. Durch Klick auf das Pulldown-Menü kommt ihr auf die entsprechenden Einzelwerte, ob nun Altria bis zu Philip Morris im Alphabet durch. Das sieht soweit alles ganz in Ordnung aus. Es ist alles grün, zumindest solange man in der Seitkaufübersicht bleibt. Aber wenn man dann mal in die Einmonatsübersicht blättert, dann sieht man hier eine Merkwürdigkeit. Altria, British American Tobacco, Japan Tobacco und Philip Morris legen allesamt zu. Zwar Japan Tobacco nur um 1%, aber eine Firma, nämlich Imperial Brands, ist in den letzten 4 Wochen, in den letzten 4,5 Wochen um 5,7% insgesamt gefallen. Und naja, da ist dann eben schon was passiert. Bewertungstechnisch ist die Aktie immer noch sehr, sehr attraktiv gepreist. Sie hat ein KGV von unter 10 und sie hat auch gerade relativ okaye Zahlen vorgelegt. Der Gewinn vor Steuern stieg im ersten Halbjahr auf 1,3 Milliarden britische Pfund. Das ist ein Zuwachs zum Vorjahr. Der Umsatz ging leicht zurück. Die Earnings per Share gingen auch nach oben. Also das hat alles gepasst. Aber die Tabakumsätze stiegen eben dank der Preiserhöhungen, die es gab. Und nicht so sehr wegen des Absatzvolumens. Das ging im Gegenteil um 3% zurück. Für Verstimmung hat aber gesorgt, und das sieht man hier am Chart sehr, sehr schön, beziehungsweise den Podcast-Zuhörern sage ich es eben auch, dass vom 13.05. um 17.30 Uhr bis zum, sagen wir mal, 14.05. 17.30 Uhr die Aktie um immerhin 7% verloren hat. Von in Euro gerechnet 34,35 auf 32 Euro. Ausschlaggebend für einen knapp 7%igen Kursrückgang vom 13. bis zum 14. Mai war aber die Rücktrittsankündigung von Stefan Bomhard, der nach 5 Jahren in der Spitzenposition als CEO zum 1. Oktober zurücktritt, also hier einen sauberen Übergang eigentlich einleitet. Ihm nachfolgen wird der bisherige CFO Lukas Paravicini. Das hat offensichtlich für Verstimmung gesorgt und im Grunde genommen ist es auch so auf den ersten Blick nicht so ohne weiteres zu erklären, denn Bomhard ist erst 58 Jahre alt. In seiner Zeit fiel ein Kursanstieg von über 100% und so ganz spontan war es eben nicht erklärbar. Analysten sehen zwar den Führungswechsel generell gut vorbereitet, aber offenbar hat es zu ein bisschen Verstimmung geführt. Mich, sage ich ganz ehrlich, beeindruckt das nicht besonders, weil ich fühle mich mit der Portfolioallokation hier in diesem Bereich sehr wohl. Es ist eben weiterhin so, dass Tabak eine gehörige Position im Echtgeld-TV-Depot darstellt und die Allokation hoch auf 50.000 Euro hat sich ja inzwischen auch schon mit etwa 7% bezahlt gemacht. Also von daher für mich keine Situation, wo ich unsicher werde, sondern wo ich mich im Grunde genommen auch freue, dass ich in dem Unternehmen weiterhin investiert bin und es für den einen oder anderen ja vielleicht auch noch ganz interessant ist, dort etwas nachzulegen. Die Aktie ist günstig und sie wird auch in den nächsten 2 Jahren mit einer Reduktion ihrer Nettoverschuldung dann auch in die Situation kommen, dass sie irgendwann selber auch intensivere Aktienrückkäufe tätigen wird, so wie es British American Tobacco ja schon heute tut. Und der Vorteil dabei ist dann eben, man kann in dieser Zeit eben noch einigermaßen günstig sich die Aktie kaufen. Also aus meiner Sicht kein Grund für diese hier zum Ausdruck kommende Nervosität, sondern eher eine Gelegenheit hier, wenn man noch nicht investiert ist, sich einfach mal ein paar Stücke davon hinzulegen oder gegebenenfalls auch aufzustocken. Ich selber stocke im Moment nicht auf, weil mir diese Depotgröße hier so ganz gut gefällt und ich mich als sauber aufgestellt bezeichne. Bisschen Schwankungen gehört eben dazu. Ansonsten freue ich mich auch darüber, wenn ihr mir in den Kommentaren einfach mal zukommen lasst, wo euch ein weiterer Schwerpunkt interessiert, ob es nun bei den DAX-Aktien sind, die ich ja in den letzten Wochen schon diverse Male immer mal wieder angesprochen habe. Zuletzt hat hier eine Talangs sich an die Spitze in dieser Portfoliogruppe gearbeitet und liegt jetzt mit 4.000 Euro auf Platz 1 bei den hochgewichteten DAX-Aktien. Dann sind wir bei den Nebenwerten aus Deutschland von DWS, Frosta, Hornbach, Hugo Boss und Mutares eben auch noch in der Lage, das ein oder andere ein Update geben zu können. Demnächst, wenn Jonathan wieder mal zu Gast ist, werden wir sicherlich auch wieder über Frosta reden. Bis dahin seid da noch ein bisschen geduldig, aber lasst es mich vor allen Dingen gerne wissen, welche Aktien euch interessieren. Im Europa-Depot sind Hermes, Novo Nordisk, beide sehr weit nach vorne gerückt. Eine Hermes ist ja seit dem Kauf dann wieder in die ursprünglichen Bewertungshöhen zurückgegangen. Ich habe sie im August des letzten Jahres in einer Phase gekauft, als sie ganz kurz mal unter 2.000 Euro notiert hat. Immer noch horrend bewertet war, aber zumindest nicht mehr ganz so horrend, wie es bei 2.400, 2.500 Euro der Fall ist, denn dahinter steht ja im Moment nur eine Aktie. Die Position bei Novo Nordisk ist ein bisschen größer. Dahinter steht auch eine andere Anzahl von Aktien. Und hier war es ja der Einstieg, nachdem der Wert im letzten Monat 60% gegenüber seinem All-Time-High unter Wasser stand. Wenn euch was zu Rio Tinto oder zur Warschauer Börse interessiert, auch gerne in die Kommentare. Und bei den US-Werten, guckt einfach selber, wo ihr einen weiteren Schwerpunkt haben wollt. Natürlich wird demnächst auch wieder Stefan Waldhauser zu Gast sein. Mit ihm werde ich kurz vor Quartalsende, wenn er es zeitlich so einrichten kann, dann auch wieder einen Ausflug in die Tech-Werte außerhalb der Magnificent Seven bewerkstelligen. Und bin gespannt, was es da dann an Neuheiten auch von seiner Seite aus gibt oder an Updates beispielsweise zu einer Aktie, wie der Vimeo. Ja, ansonsten, ich scroll hier einfach mal ein bisschen weiter durch, um euch die Möglichkeit zu geben, da einfach mit reinzugucken und dann eben auch im Kommentarbereich Wünsche zu hinterlassen. Seid so gut, zeigt eure Übereinstimmung mit dem Wunsch auch gerne durch einen Daumen nach oben an. Dann haben wir es in der Sortierung sehr, sehr einfach zu gucken, wo eure Wünsche sind und welche Schwerpunkte wir in den kommenden Wochen legen. Und damit bin ich angekommen beim Performance-Spitzenreiter seit dem letzten Portfolio-Update. 40% gelang es der Aktie in diesen letzten Wochen zuzulegen. The Trade Desk, ihr erinnert euch vielleicht, dass ich den Wert Mitte April mit Pip besprochen habe, mit Pip Klöckner, und damals mich nicht getraut habe, diesen Wert zu nehmen. Ich wollte Pips Meinung dazu hören. Ich wollte meine Meinung auch mal eingeordnet haben, weil ganz grundsätzlich sah der Wert einigermaßen preiswert aus. Aber wir kamen dann zu dem Ergebnis, erstmal abzuwarten, bis die Zahlen herausgekommen sind. Naja, und die Zahlen sind dann eben auch herausgekommen und waren waren eben einfach sehr gut. Am 9. Mai wurde das Ganze so zusammengefasst, dass TradeDesk für das erste Quartal einen Umsatz von 616 Millionen US-Dollar gemeldet hat. Die Erwartungshaltung, und da geht es dann eben wieder los, Pip hat ja gesagt, dass es dem Unternehmen Monate und Jahre lang gelungen war, die Erwartungen zu toppen, und genau da sind sie jetzt wieder. Die Erwartung war 575 Millionen US-Dollar, erreicht wurden 616 und damit einher ging ein bereinigtes KGV, ja, bereinigt, von 33 Cent. Aber auch hier waren eben nur 25 Cent erwartet worden und die Aktie stieg dann unmittelbar nach dieser Bekanntmachung um 22%. Ihr könnt es hier sehr, sehr schön sehen, beziehungsweise für die Podcast-Zuhörer lese ich es auch so ein bisschen vor, dass ausgehend vom 7.5. der Kurs schon wieder an die 50 herangelaufen war. Und am 10.5., also als die Zahlen dann wirklich auch draußen waren und das Wochenende auch abgeschlossen war, nämlich am 12.5., war die Aktie auf einmal nicht mehr bei unter 50, sondern bei über 65. Also hat sehr, sehr stark zugelegt und hat eben auch in der Gesamtzeit, wenn wir uns das hier angucken, vom 28.04. bis zum 27. eben über 40% zugelegt. So, nun sind 40% in 4 Wochen Kursgewinn natürlich was ganz Schönes, aber besonders beeindruckend ist es dann bei einem Wert, der seit Ende des vergangenen Jahres immer noch über 40% im Minus liegt. Genau gesagt bei im Moment noch 42%. Und das war ja auch genau der Grund, weswegen die TradeDesk irgendwie einen neugierig gemacht hat, sich das mal genauer anzuschauen. Naja, wen das nochmal interessiert, der kann da gerne nochmal nachgucken. Und seit diesem Gespräch mit Pip hat sich ein ganzes Stück weit etwas verändert. Die Umsatzerwartung für die kommenden Jahre ist leicht zurückgegangen, aber die Profitabilitätserwartung, die ist einigermaßen spürbar gestiegen und wird im Moment so angesetzt, dass im Jahr 2027 bei einem Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar ein Gewinn pro Aktie von 2,60 Dollar erwartet wird. Und gut, und das ist bezogen A auf den Kurs und auch eingedenk dessen, dass hier ein 10-12%iges Wachstum erwartet wird. Eine Bewertung, die komplett in Ordnung liegt, und das vielleicht auch noch bei, um den Blick hier komplett zu machen. Das ist ja eine Aktie, die in den alten Tenbagger-Sendungen mal mit reingelegt wurde und seitdem unangetastet blieb. Das ist im Grunde genommen auch das Bedauerliche, dass der Nachkauf nicht stattgefunden hat. Das war so bei einem Gesamtwert dieser Position von 2.500. Jetzt ist der Wert wieder zurückgekommen auf 4.000 Euro, ist damit eben auch innerhalb der Gewichtungsmöglichkeiten, aber eben auch schon am oberen Rande dessen, was ich bei den Einzelpositionen an Allokationshöhe in Prozent haben will. Hier jetzt also 4.000 Euro mit einem dahinterstehenden Gewinn von knapp 300%, also eine Vervierfachung des Aktienkurses gegenüber dem Kauf. Von daher ein erfolgreiches Investment, aber leider keins, wo ich mich Mitte April getraut habe, diese Position aufzustocken. Das wäre dann zu einer Positionsgröße angewachsen von 3.500 Euro. Eine Gegenfrage, warum ich nicht auf 3.000 angehoben habe, könnt ihr nicht vernünftig beantworten. Ich habe mich in der Situation eben dagegen entschieden, genauso wie ich mich im letzten Monat auch bei einer Novo Nordisk dann für den Kauf entschieden habe. Und natürlich denke ich mir, hätte ich mich mal auch selber stärker beachtet bei der Betrachtung von The TradeDesk. Kommen wir jetzt zum Jahrestop-Performer im Echtgeld-TV-Depot, und zwar zu einer Aktie, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, aber die ich wegen der Sendung und wegen des Gastes Lars Thomsen dann einfach mal trotz meiner Bewertungsskepsis gekauft habe. Und das kann ich schon vorwegnehmen. An der Bewertungsskepsis hat sich nicht besonders viel geändert. Die ist eher noch schärfer geworden. Aber dazu gleich. Hier auf jeden Fall seit Jahresbeginn ein Zuwachs von knapp 50%. Ich selber liege mittlerweile 60% in dieser Aktie vorne. Das letzte Mal habe ich sie am 2.4. mit Stefan Waldhauser besprochen, aber ursprünglich eben mit Lars Thomsen, als ich sie zu 70,32 in das Depot gekauft habe. Und im Moment sieht es eben so aus, naja, jetzt hat sie 2-3% nachgegeben, jetzt sind es nur noch 56,9%, die hier an Kurs Plus da sind. Sicherlich ein Unternehmen, wo es sehr, sehr kontrovers um die Bewertung geht. Und schauen wir zunächst mal auf das Thema, was ist an Zahlen eigentlich jetzt gewesen? Der Kursanstieg, den man hier gesehen hat, so seit Anfang April, der geschah auch im Zuge von Reaktionen auf das erste Quartal. Anfang Mai übertraf das Ergebnis die Erwartungen einigermaßen deutlich. Die Guidance von Palantir wurde erhöht. Dennoch gab es dann kurz auch einen Rücksetzer im Bereich von 10%. Die Aktie bleibt ein Profiteur von der gesamten KI-Thematik. Man kann einfach sehr, sehr gut mit diesen großen Datenmengen umgehen. Man erfreut sich sehr, sehr starker Nachfrage. Und vor dem Hintergrund ist es dann eben auch so, dass auch für Fantasie gesorgt hat, sicherlich, dass Alex Karp bei der Reise von Präsident Trump in Saudi-Arabien mit dabei war, wo ja auch neue Deals verkündet wurden, KI-Deals, wo Palantir dann künftige Verteidigungs- und Sicherheitsaufträge erhalten sollte oder zumindest ein Teil davon ist. Und naja, die Kursziele, die Analysteneinschätzungen, die schwanken sehr stark. Es gibt Kursziele von 40 bis 140 US-Dollar. Und das Unternehmen polarisiert da relativ stark. Ich habe mir mal ein paar Zahlen genommen und würde die euch dann eben auch gleich mal zu Gemüte führen. Es sieht eben bei dem Unternehmen so aus, und das kann ich hier eigentlich auch mal gleich mit einblenden, dass man an dieser Übersicht eben schon sieht, dass es ein wirklich sehr, sehr ordentliches Zutrauen in die Wachstumsdynamik, in die Wachstumsfähigkeiten von Palantir gibt. Nur mal die abgetragenen Umsätze, die ihr als Autofahrer im Moment nicht sehen könnt, weil ihr guckt ja auf die Straße, von 1,9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 gehen die Analysten im Moment davon aus, dass im Jahr 2027 6,65 Milliarden sein werden. Das ist ein Fünfjahreswachstum von 28%. Bezogen auf das Wachstum von 24, 2, knapp 9 Milliarden US-Dollar, bis 27, dann wieder diese 6,65, wird hier eine Erwartungshaltung zum Ausdruck gebracht von 32% auf ein Dreijahreswachstum. In der gleichen Zeit, auch in diesen drei Jahren, steigt der Gewinn oder soll der Gewinn von 41 Cent auf 99 Cent steigen. Und das bedeutet eine Gewinnsteigerung von pro Jahr 34%. Das ist ein immenser Wert. Und der ist sehr, sehr schwer dann auch nachhaltig zu erreichen. Ich habe mir dennoch mal erlaubt, eine Berechnung anzustellen, die genau davon ausgeht. Also Palantir-Optimisten, ich kalkuliere jetzt mal mit und für euch und habe diese Rechnung genannt 35 bis 35. Ausgehend von dem 2024er Umsatz, habe ich gesagt, wo steht das Unternehmen eigentlich, wenn es jedes Jahr um 35% wächst? Und das führt zu nichts anderem als zu einem Umsatz, einer Umsatzerwartung auf Basis dieser Schätzung von 57,6 Milliarden US-Dollar. Wenn man jetzt mal ganz stumpf, und das ist wirklich einigermaßen stumpf, davon ausgeht, dass der Gewinn proportional mitzieht. Und ich höre schon, das ist ja eine schlechte Schätzung, weil der Gewinn steigt natürlich überproportional. Da sage ich zum einen, da könntet ihr recht mit haben, denn eigentlich ist es so, wenn die Systeme funktionieren, dann ist zusätzliches Auftragsvolumen wahrscheinlich nur mit sehr, sehr gering steigenden Kosten, also mit steigenden Deckungsbeiträgen einhergehen. Dennoch bitte ich jeden von euch, auch bei einer Schätzung eines 35-prozentigen Gewinnanstiegs über 10 Jahre, einfach mal mit ein bisschen Piano-Faktor an das Ganze ranzugehen und zu sagen, naja, wenn es 35% dann auch Gewinnwachstum werden, dann ist das eben auch schon mal eine sehr, sehr ordentliche Leistung. Es kann ja auch sein, dass das Umsatzwachstum möglicherweise etwas hinter der Erwartungshaltung zurückbleibt. dafür aber das Gewinnwachstum diese Erwartungshaltung zumindest erfüllt. Das ist etwas, womit ich mich total gut anfreunden könnte. Und es würde bedeuten, dass der Gewinn pro Aktie bei einer Palantir bis 2035 auf $8,20 steigt. So, wenn das nun passiert, dann wäre die Unternehmung mit einem 15er KGV bewertet. Kleines Problem dabei, wir reden über ein 15er KGV für das Jahr 2035. Also sehr, sehr, sehr weit weg. Aber selbst wenn man das so akzeptiert, dann ist es eigentlich eher so ein Wert, wo man sagen müsste, naja, also wenn die es wirklich schaffen, bis zum Jahr 35, um eben diese 35% zu wachsen, dann werden sie wahrscheinlich kein 15er KGV haben, dem stimme ich zu, sondern dann werden sie eigentlich auch ein 35er KGV haben. Also würde das wiederum bedeuten, dass bei einem Gewinn von $8,20 und einem 35er KGV der Aktienkurs bei $287 stehen müsste. Auf Basis dieser mathematischen Herangehensweise, die einigermaßen simpel ist. Bei 8,20, 35er KGV, $287. Das Problem dabei ist, dass man dann als Aktionär eben kein 35-prozentiges Wachstum hat. Dann hat man nämlich nur ein Wachstum von 9%. Und vor dem Hintergrund würde mich wirklich total interessieren, wie man und auf Basis welcher Erwartungshaltung man in dieses Unternehmen im Moment investiert, was man sich selber eigentlich als Ziel setzt, unabhängig davon, dass man sagt, ich bin Teil der Palantir-Gang, der Palantir-Boys, keine Ahnung, wie man sich da benennt. Das Unternehmen hat im Moment ein KGV von über 500. Gut, besonders wachstumsstark, können wir in die Tonne treten, ist nicht besonders wichtig. Aber wenn es ein solches 35er KGV gibt bei einem Unternehmen, was dann ja auch einigermaßen ordentlich schon gewachsen und auch vielleicht auch ausgewachsen ist, $8,2, $287 als Kurs, bezogen auf die 123, wo die Aktie heute steht, heißt eben 9% pro Jahr Zuwachs. Das wäre mir bei so einem Wert bedeutend zu niedrig. Und vor dem Hintergrund würde ich, wenn der Lars Thomsen nicht gesagt hat, dass Palantir in dem Bereich eben vor einer so dynamischen Entwicklung steht, dass es eben auch sein kann, dass man bestimmte Abstraktionen noch gar nicht hinbekommt. Deswegen lasse ich die einfach liegen. Aber es ist, wie ihr ja gesehen habt, eine extrem kleine Position. Ich habe damals zu der kleinstmöglichen Form, wo ich es dann kostenfrei bei Scalable machen kann, das ist für mich als Mitglied beim Prime Broker Plus eben die Grenze von 250 €, für die ich dann kaufen muss. Ich habe für 281 gekauft, jetzt ist der Wert bei 439. Wenn die Aktie sich auf diese $287 nochmal erhöht, dann steht sie vielleicht bei 250, dann sind es 1.000 €. Finde ich schön, aber wenn sich Skepsishaltung und beispielsweise das untere Kursziel, was ich ja auch schon genannt habe, von 40 € ja bewahrheitet, dann geht es eben runter. Aber hier würde mich wirklich interessieren, wie eure Erwartungshaltungen sind, ob ihr ein besonders starkes Wachstum, was über einen langen Zeitraum dann vielleicht auch mal die 50%-Marke übersteigt, ein überproportionales Gewinnwachstum, wie da eure Modelle aussehen. Und zu welchen Ergebnissen ihr beispielsweise im Jahr 2030 oder vielleicht eben auch mit ein bisschen mehr Ausblick in die Zukunft im Jahr 2035 kommt, wäre ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Und nach dieser sehr, sehr hohen Bewertung, die einer Palantir-Aktie einfach innewohnt, komme ich jetzt zu einer Aktie, die eine extrem günstige Bewertung hatte und die sich leider trotzdem als Rohrkrepierer erwiesen hat. Also nicht das Unternehmen, auch nicht die Aktie, aber das aktienverbriefende Zertifikat, was von der Citibank herausgegeben wurde und wo das Unternehmen selber die Citibank gebeten hat, nämlich Hyundai Motor, dieses ADR, das American Depositary Receipt, zu kündigen und den Anlegern das Geld zurückzuzahlen. Das Ärgerliche an dieser Sendung mit Lars Thomsen vom 12.12.25 war ja zum einen, dass ich sie mit einem bestimmten Vorlauf produziert hatte und sie dann Anfang Januar 25 erst ausgestrahlt hatte. Ich hatte also am 12.12. mit voller Überzeugung diese lachhaft günstig bewertete Unternehmung gekauft. Ein KGV von unter 4. Ja, eine Beteiligung, wo sich dann bei einigen sehr ernstzunehmenden Kommentaren auch gezeigt hat, dass die möglicherweise auch einer gewissen Unsicherheit unterliegt, ob die in dieser Unternehmung überhaupt enthalten ist. Koreanische Unternehmen sind ja ein bisschen konglomerativer aufgestellt. Und da ist dann eben die Frage, ist es eben wirklich so, wie in deutschen Presseartikeln ganz oft zu lesen ist, dass Boston Dynamics eine Tochter von Hyundai Motor ist, oder ist es doch in einem ganz anderen Arm, an dem man eben keine Aktien so einfach kaufen kann. Auf jeden Fall war die Kernüberlegung bei dem damaligen Kauf: erstens, ein sehr, sehr günstig bewerteter südkoreanischer Automobilhersteller, der in allen Technologiebereichen, Verbrennertechnologie, Wasserstofftechnologie und Elektrotechnologie, gute Produkte am Markt hat und der in das Marktumfeld, was von Lars Thomsen ja prognostiziert wird, dass humanoide Roboter kommen, einen möglichen starken Player hätte darstellen können. Also das gilt nach wie vor, nur ob man als Aktionär der Hyundai Motor in der Form dann wirklich daran beteiligt gewesen wäre, da muss man nach einem Kommentar unter dieser Sendung eben in der Tat leider Gottes ein Fragezeichen dran machen. Dann kam auch noch was anderes hinzu, denn diese Bekanntmachung, dass die ADRs nicht mehr zu handeln sind, die kam leider erst irgendwie später, hat mich dann auch erstmal gar nicht erreicht. Und ich habe mich im ersten Moment eigentlich nur gewundert, warum ich diese Aktie, und das kann man als Videozuschauer eben hier auch sehen, also die Podcast-Zuschauer können dann einfach an diese Stelle, wo wir jetzt gerade sind, auch im Video vorspulen. Am 12.12. habe ich die Aktie bei 50 gekauft und ich habe mich dann eben gewundert, dass so nach dem 18.12. keine Preisfeststellung mehr kam. Und das hatte den Hintergrund, dass zum 19. Dezember eine formelle Beendigung des GDR-Programms dastand. Das war auch durch Schreiben vorher dokumentiert. Aber ganz ehrlich, da war nur sehr, sehr wenig vorher drüber zu lesen. Natürlich habe ich dann an ein, zwei Stellen danach doch was gefunden. Aber zugegebenermaßen, ich hatte mit dieser Einstellung überhaupt nicht gerechnet und war dann einfach nur überrascht, als ich am 2. Januar auf einmal etwas fand, wo es dann hieß, diese aktienverbriefenen Zertifikate werden eben zurückgegeben. Und das Ganze dauert auch eine ganze Weile. Denn jetzt ist es so, dass bis zum 19. Juni ist es dann eben so, dass man die Möglichkeit hat, diese GDRs bei der Citibank entsprechend einzureichen. Und dann werden die entsprechend umgetauscht, beziehungsweise wenn sie nicht umgetauscht werden können, wird eben der Geldwert erstattet. Und das geschieht ab dem 20. Juni. Also meine Position, die ich nun seit dem 12.12. habe, die am 19.12. das erste Mal in die Bewegungslosigkeit für mich überging, wird am 19.12. dann in New York zurückgegeben und ab dem 20. geht es dann los, dass die Erstattung erfolgt. Das wird dann vermutlich auch nochmal so ein, zwei Wochen dauern. Die Bestände werden dann aufgelöst, dann wird berechnet, was den Anlegern dazufließt und dann wird es hier irgendwann eine Überweisung geben. Also von daher, ich werde das ganz normal mit euch auch durchstehen. Wir werden es hier mindestens noch einmal thematisieren und ich bin ja an der Stelle einfach nur ein bisschen traurig, dass ich an diesem tollen Unternehmen jetzt nicht die Möglichkeit habe, ohne weiteres mich zu beteiligen, denn Aktien in Südkorea zu kaufen ist leider offensichtlich nicht so ganz einfach möglich, wie es mit anderen Aktien oder auch ADRs, GDRs so möglich ist. Und wenn die Erstattung von den Hyundai ADR dann da ist, dann geht es eben auch mit dem einen oder anderen Kauf oder auch Verkauf, das kann schon zwischenzeitlich passieren, eben hier weiter. Es sei daran erinnert, dass es auch noch China-Aktien gibt, die ihr euch genauso wünschen könnt wie japanische Aktien und asiatische Aktien, die nicht aus Japan oder aus China stammen. Fairfax India, HSBC und Samsung sind drei Positionen, die hier unter anderem drin liegen. Und ansonsten ist von den beiden Let's Talk Future-Kandidaten dann eben nur noch einer übrig, der auch liegen bleibt, nämlich die Palantir. Und bei den Holdings, da gibt es vielleicht auch den ein oder anderen Wunsch. Ich glaube, Berkshire Hathaway müssen wir nicht mehr unbedingt im Moment besprechen. Aber CK Hutchison, Ital Mobiliare, LVMH oder auch Tamburi könnten Werte sein, die euch interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn es schon da steht, dann macht gerne euren Daumen da nach oben, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass ihr mehr zu diesem oder diesen Unternehmen, also gerne auch Daumen bei mehreren Unternehmen ranmachen, hören wollt. Und dann gibt es den im Juni, im Juli dazu ein Update. Also, lasst uns wissen, was ihr als Schwerpunkt hören wollt, was ihr als Schwerpunkt sehen wollt. Und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. In den nächsten zwei Wochen steht das Programm schon relativ fest. Für die zwei Wochen danach sind Gäste angefragt. Und von daher freue ich mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Das aber vor allen Dingen bitte gesund. Also, bleibt es entsprechend. Bleibt gesund. Investiert und dann seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei bei Echtgeld TV aus Berlin. Bis dahin, tschüss und alles Gute.